10. August 1975. Die Luft ist lau. Auf dem Erfurter Domplatz kreisen Karussells. Die Menschen lachen und trinken Bier. Der 25-jährige Theologiestudent Lothar Tautz schlendert um 10 Uhr abends über den Rummelplatz unterhalb des imposanten Erfurter Doms. An seinen langen Haaren und dem Bart erkennt man ihn unschwer als Hippie. Plötzlich sieht er vor sich eine Szene, die ihn schockiert. 5 junge Männer mit Kurzhaarfrisuren prügeln auf dem Platz auf einen schwarz gelockten jungen Mann ein. Sie stoßen ihn zu Boden. Sein Kopf schlägt auf das Pflaster. Er blutet.
Und ich bin dann hin und habe so eine Art spontan eigentlich Überfall gemimt nach dem Motto, lass den in Ruhe, die Polizei ist gleich da, und habe den dann aus dieser Gruppe rausgezerrt. Der sagte auch nichts und war auch schon ganz schön mit Blut beschmiert im Gesicht und an den Händen. Den hatten sie also auch auf den Boden geworfen vorher. Da kam noch eine Straßenbahn, da war gerade die Straßenbahnhaltestelle. Da bin ich mit denen reingesprungen und eine Station gefahren bis zum Fischmarkt und dann von dort aus, von der anderen Seite praktisch in meine Wohnung gegangen. Und da merkte ich schon unterwegs, dass er mich in Englisch ansprach, sodass ich schon wusste, also das war gar kein Erfurter oder DDR.
Er heiße Mohammed, sagt der Mann zu Lothar. Er ist gerade mal vor 2 Wochen aus Algerien nach Erfurt gekommen. Auf Einladung der DDR-Regierung, erzählt er. Als Vertragsarbeiter. So heißen in der DDR die Gastarbeiter. Mohammed macht eine Ausbildung in einem Betrieb für Turbinen. Er ist einer von rund 300 Algeriern in der Stadt.
Also, dass er gesagt hat, wir sind eingeladen worden von der DDR-Regierung, hier was zu lernen, aber die Bevölkerung mag uns nicht. Die behandeln uns alle durch die Bank feindlich. Also das eigentlich es schon heißt, alleine sollte keiner mehr in die Stadt gehen.
Was Lothar Tautz zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß, dass an diesen Tagen in seiner Heimatstadt Jagd auf Ausländer gemacht wird. Und das passiert genau vor seiner Haustür. Bewaffnet mit Zaunlatten hetzen zeitweise bis zu 300 Deutsche, 2 Dutzend Nordafrikaner durch die Stadt. 4 Tage lang ziehen sich die Übergriffe hin.
Rechter Terror in Deutschland. 4 Jahrzehnte rechtsextreme Gewalt. Eine Radio-Feature-Reihe. Folge 5. Die DDR und die Hetzjagd von Erfurt. Von Gabriele Knitsch. Erzählt von Verena Fiebiger.
Rainer Irises hat die Ereignisse in Erfurt minutiös aus den Akten des Bundesstasi-Archivs rekonstruiert. Er forscht an der Uni Erlangen zur DDR-Geschichte.
Die Menschen in der DDR, man kann pauschal sagen, kannten jetzt nicht so viele Ausländer. Ja? Selbst in den großen Städten nicht. Also Erfurt in Thüringen, relativ große Stadt, da gab es einen ganz, ganz geringen Ausländeranteil. Da müssen wir uns vorstellen, jetzt kommen diese Arbeiter aus Algerien. Die Menschen sind nicht vorbereitet. Die staatlichen Stellen wiederum waren sich überhaupt nicht bewusst, dass es einen großen Teil von ausländerfeindlichen Denken gibt. Jetzt mal unabhängig von den Ursachen. Das gab es einfach.
Am 10. August 1975, als Lothar Tautz den jungen algerischen Vertragsarbeiter aus der Gruppe von Schlägern befreit, passieren weitere Angriffe. Die Stasi zieht den Vorgang an sich. Und der erste Stellvertreter des Ministers für Staatssicherheit, Generalleutnant Bruno Beata persönlich, lässt rekonstruieren, was in Erfurt passiert ist. Der 22-seitige Bericht enthält Ermittlungsergebnisse der Volkspolizei, Zeugenaussagen, aber auch Aussagen von inoffiziellen Mitarbeitern über die Stimmung der Bevölkerung. In dem Bericht ist die Rede von Aufwiegelung, sehr angeheizter Stimmung gegen die Algerier und Zusammenrottung von Erfurter Bürgern.
Anlass war das Verhalten eines unter Alkohol stehenden jungen algerischen Bürgers, der am 10. August 1975 gegen 20 Uhr versuchte, eine junge DDR-Bürgerin gegen ihren Willen zu küssen.
Am 11. August scheint sich die Situation zu beruhigen. Doch am nächsten Tag spitzt sie sich erneut zu. Um 22:45 versammeln sich 150 Erfurter auf dem Domplatz. Sie zerlegen Marktstände, reißen Latten von Bauzäunen und treiben eine Gruppe von Algeriern bis zur Hauptpost, einem monumentalen Klinkerbau aus dem 19. Jahrhundert, 10 Minuten vom Domplatz entfernt. Die Algerier laufen um ihr Leben. Polizisten versuchen, die Opfer zu schützen, indem sie sie in den Hof hinter der Hauptpost führen. aber die Verfolger kesseln sie ein. Im Stasi-Bericht steht:
Die vor dem Hauptpostamt versammelten ca. 150 jugendlichen Erfurter verlangten die Herausgabe der Algerier. Dabei fielen solche Äußerungen wie Algerier raus, Algerier in Ketten, gebt sie uns heraus, wir wollen sie hängen. Schlagt die Algerier tot, jagt sie heim, sie sollen sich wieder in den Busch scheren.
Deutliche Botschaften, wir wollen euch nicht hier und wenn wir euch allein kriegen, dann könnt ihr auch umgebracht werden, dann werdet ihr auch ermordet.
Am 13. August fahren negative Jugendliche, so werden sie in den Akten bezeichnet, mit der Trambahn bis zum Wohnheim der Vertragsarbeiter am Stadtrand. Die Ausschreitungen laufen nun schon 3 Tage. Die Jugendlichen sind mit Stöcken bewaffnet und wollen die Algerier verprügeln.
Dann kam die Polizei mit einem Großaufgebot. Die war ja inzwischen alarmiert und es gelang ihr, das auch wieder auseinanderzutreiben. Und davon hat man in den Akten sehr genau hinterlassen, wie viel man dann festgenommen hat oder zumindest die Daten aufgenommen haben. Da sagt eine Übersicht, wir haben 132 DDR-Bürger erstmal festgestellt, wer das ist. 57 davon wurden festgenommen und dann wurden eben diese Rädelsführer, das war dann nur eine kleine Anzahl von Menschen, die kamen dann in Untersuchungshaft und teilweise wurden die dann auch verurteilt.
Wie kann es im August 1975 zu diesem Hass kommen? Ausgerechnet in der DDR, die sich als antifaschistischer Arbeiter- und Bauernstaat bezeichnet. Und warum machen ganz normale Bürger dabei mit? Der Bericht selbst benennt Fehler. Die Stadtregierung habe die Bevölkerung vorab nicht über die 296 Algerier in der Stadt informiert. Einige Betriebsleiter bringen Schreiben in Umlauf, in denen sie vermeintlich über die Kultur der Algerier aufklären. Diese Pseudo-Informationen lesen sich blank rassistisch.
In Algerien heiratet man schon mit 15 Jahren. So ist es verständlich, dass diese Männer im Alter zwischen 20 und 40 auch für die 12- bis 14-jährigen Mädchen aus Erfurt eine besondere Vorliebe haben werden.
Gerüchte machen die Runde. Die Algerier sollen einen Taxifahrer enthauptet und eine Frau vergewaltigt haben. Nichts davon stimmt. Fake News bereiten den Boden für die Gewalt. Die Ermittler identifizieren 33 Gerüchteverbreiter. Einige werden sogar bestraft. Von Rassismus, Rechtsextremismus oder Ausländerfeindlichkeit ist in den Akten nicht die Rede. Umschreibungen gibt es aber sehr wohl. Angesprochen werden Tendenzen nationalistischer Überheblichkeit in den Betrieben. Die Ermittler checken ab, inwieweit es zwischen den Rädelsführern Querverbindungen gibt zu bekannten, vermutlich rechtsorientierten Gruppen. Ein Zeuge sagt aus, dass die Hetzjagd von Erfurt nicht spontan passiert sei, sondern geplant war. Doch die rechte Spur wird nicht weiter verfolgt, als die Stasi den Fall übernimmt. Die Beamten im Ministerium für Staatssicherheit leugnen den politischen Charakter der Hetzjagd. Und sie lehnen es ab, die von der Polizei identifizierten Täter weiter zu beobachten.
Da die gespeicherten Hinweise keine Handlungen staatsfeindlichen Charakters beinhalten, das heißt, es sich im Wesentlichen um Rowdies und Kriminelle und vor allem um typische Schläger handelt.
In der DDR gibt es seit der Staatsgründung 1949 zahlreiche Übergriffe, die rassistisch motiviert sind oder aus politisch-ideologischen Gründen begangen werden. Die Gewalttaten der Rechten richten sich gegen Linke wie Lothar Tautz, vor allem aber gegen Menschen aus anderen Ländern, die Vertragsarbeiter.
Es gab insgesamt 700 bis 800 gewalttätige, rassistisch motivierte Übergriffe in Betrieben, auf den Straßen und Plätzen, in Schulen, Kneipen. Vorwiegend in Kneipen auch, also weil an Wochenenden, nicht, also wenn dann auch die ausländischen Arbeiter nicht arbeiten mussten, dann kam es in den Kneipen zu Begegnungen zwischen Deutschen und Nichtdeutschen. Dort entwickelten sich sehr viele Konflikte.
Der Historiker Harry Weibel ist einer der ersten Forscher, die sich mit dem Thema rechte Gewalt in der DDR beschäftigt haben. Er hat hunderte Akten aus dem BSTU, dem Stasi-Unterlagenarchiv in Berlin, gesichtet. Die Zahlen, die er nennt, beruhen auf seiner Recherche und seiner Interpretation der Fälle. Die Täter wurden nämlich, wie in Erfurt, nicht als Rechtsradikale, sondern einfach nur als Rowdies bezeichnet. Weibels Buch »Die braune Saat« liest sich wie ein Register rechter oder rassistisch motivierter Gewalt in der DDR. Weibel dokumentiert darin hunderte aktenkundiger Verfahren von der Friedhofsschändung bis zum Totschlag aus rassistischen Gründen. Er nennt nur die Zahlen jener Straftaten, die er selbst in den Akten gesehen hat. Die Dunkelziffer liegt höher.
Es sind auch russische Soldaten getötet worden. Ja. Es sind dunkelhäutige Menschen aus Kuba getötet worden und aus anderen Nationen auch. Ja, ja, es sind über 10 Personen getötet worden aus rassistischen Motiven.
»1978 verkündet Erich Honecker, dass in der Deutschen Demokratischen Republik der menschenverachtende Rassismus mit der Wurzel ausgerottet sei. 1963 unterzeichnet die SED-Führung das erste Regierungsabkommen mit Polen, 1986 das letzte mit Nordkorea, um Vertragsarbeiter ins Land zu holen. Das neue Deutschland, schreibt, das diene der Entwicklung ihrer Persönlichkeit. Die Migranten werden, separat von der Bevölkerung, untergebracht in Wohnheimen für Vertragsarbeiter.
Ein riesiges Gebäude. Bevor wir kamen, 79 waren aus Algerien drin. Wo die weg sind, und dann sind wir reingebracht. Auch. Sind immer die ersten Afrikaner gekommen in Sul. Die Algerien, die sind so helle. Aber wir dunkle Haut, wir sind immer die ersten in Sul gekommen 1980.
Giuliano Kalupa aus Nampula in Mosambik landet an einem schönen Sommertag mit Interflug in Berlin-Schöneberg. Er ist 20 Jahre alt und voller Hoffnungen und Träume. Das Flugticket vom 6. Juni 1980 bewahrt er noch heute in einem alten Koffer auf. Die DDR-Regierung schickt Kalupa nach Suhl, ins Motorradwerk Simson, damit er eine Ausbildung als Maschinenbauschlosser machen kann. Bis heute ist er stolz auf die gute Berufsausbildung, die ihm die DDR ermöglicht hat. Giuliano mag seinen deutschen Chef, der ihn fördert. Aber schnell wird klar, dass in Suhl nicht alle so freundlich sind. Suhler Bürger beschimpfen ihn und seine Kollegen als Affen.
Kinder, 4, 5, 6, 7 Jahre. Die sind in dem Wasser gespielt, hier eine Fluss. Aber wie geflüchtet die sind, geflugt die sind. Papa! Papa, komm, was ist das unten? Die meinte uns, da geht los, Rassismus. Ich bis heute noch im Kopf habe. Papa sagte, weiß ich nicht, das sind die Affe. Ja, so war das. Das sind die Affe.
Kalupa hat sich am Fließband bei Simson in seine Kollegin Britta verliebt. Eine zierliche Frau, die 1980 Dauerwelle trägt.
Bei uns gab es eben diesen Rassismus, wie auch immer. Auf jeden Fall bin ich dann mit meinem Mann mal in das Wohnheim und da musste man ja den Ausweis abgeben. Und da kamen natürlich so Jugendliche an und haben gesagt, ach, die alte Näherschlampe.
Das Paar lebt noch heute zusammen. Nach der Hochzeit hat Giuliano den Nachnamen seiner Frau angenommen. Aus seiner Zeit in Suhl sind ihm viele Übergriffe in Erinnerung geblieben. Eines Tages bewerfen Jugendliche ihn mit Steinen.
Wenn ich wiederkomme im Wohnheim, da Jugendliche im Fenster, die werfen Steine. Die hat Steine verbreitet. Ah, die Neger kommt. Wenn du nicht aufpasst, du kriegst Kopfverletzung. Ohne Grund. Die werft Steine.
Ein junger Mann schießt mit einem Jagdgewehr von seinem Fenster aus auf Giulianos Kollegen und trifft ihn am Bein.
Eine Aktie, wir kommen von Firmenarbeit, Simson, Werk. Manchmal Mittag gab es Jugendliche, die schießen uns im Bein. Mein Kumpel Beispiel, ja, da gab es dieser Jugendliche. Manchmal der hatte Waffe genommen und geschossen. Bein hier, mein Kumpel, er kommt, ich bin geschossen worden. Wieso? Ja, dieser Gebäude hier, die Fenster.
Giuliano kennt den Schützen. Es ist der Sohn der Frau, die in seinem Wohnheim sauber macht und sich um die Wäsche kümmert. Er beschwert sich in seinem Betrieb. Mit wenig Erfolg.
Dolmetscher geht bei Direktorfirma, Betriebe. Oh ja, okay. Oh, schade. Nix. War es auch erledigt.
Mir kann keiner erzählen, wenn in den Wohnungen, wo die Jugendlichen wohnen, bei ihren Eltern Waffen und neonazistische Zeichen gefunden werden, dass dann die Eltern sagen, davon haben wir nichts gewusst.
Auch in der Bundesrepublik ist Ausländerfeindlichkeit und Rassismus in der Bevölkerung weit verbreitet. Rechtsradikale organisieren sich in Parteien oder Gruppierungen wie der Wehrsportgruppe Hoffmann. In bundesdeutschen Medien wird öffentlich über Rechtsextremismus diskutiert. Doch die DDR ist ein sozialistischer Staat. Laut offizieller Propaganda existiert überhaupt kein Rechtsradikalismus. Das Thema bleibt tabu. Menschen, die rechtsradikal sind, gibt es auf beiden Seiten der Mauer. Aber die Gewalt entlädt sich auf unterschiedliche Weise. Die Historikerin Franka Maubach aus Jena beschäftigt sich seit vielen Jahren mit rechtem Denken und dem Nachwirken des Nationalsozialismus in der DDR und darüber hinaus.
Im Westen sind es organisierte rechtsextreme Terrorgruppen, während in der DDR von Anfang an größere Teile der Bevölkerung rassistische Ausschreitungen begingen.
Erfurt 1975 wirkt gewissermaßen wie eine Blaupause für rassistisch motivierte Gewalt in der DDR. Zum ersten Mal gelingt es rechten Gewalttätern, Bürger in großem Stil zum Mitmachen zu animieren. Bis zu 300 Erfurter schließen sich der Hetzjagd auf Migranten aus Nordafrika an. Franka Maubach hält das für typisch für den Osten, auch über die Wende hinaus.
Das ist ja dann auch ein Phänomen, das sich 1992 in Rostock-Lichtenhagen findet. Und dass es so, würde ich sagen, im Westen eher nicht gab zu der Zeit. Nämlich, dass es so eine Art nachbarschaftlichen Rassismus gab. Also, dass die Bevölkerung zusammen mit organisierten Neonazis Randale machte.
Wie dieser nachbarschaftliche Rassismus genau funktioniert, ist oft nicht wirklich nachvollziehbar. Auch weil die Ermittler diese Verbindungen zwischen rechtsradikalen Rädelsführern und Leuten, die mitmachen, meist nicht so detailliert untersuchen wie im Fall Erfurt. Oft verfolgen sie Spuren nicht weiter, wenn sie für Rassismus oder Rechtsextremismus als Tatmotiv sprechen. Etwa weil die SED-Regierung diplomatische Verwerfungen mit den sozialistischen Bruderländern befürchtet. August 1979. In der Diskothek Saaletal. Der Volksmund nennt sie Strandkorb. Jugendliche tanzen, andere trinken auf der Aussichtsterrasse am idyllischen Flussufer Bier. Man flirtet. Aber die Stimmung kippt, als eine Gruppe kubanischer Arbeiter hereinkommt. Es kommt zu einer Schlägerei. Und die Situation läuft aus dem Ruder, als 40 Merseburger 7 Kubaner am Saaleufer entlangjagen.
Dann flüchteten die Kubaner. Einige flüchteten über die Brücke, andere flüchteten die Saale entlang und einige sprangen in die Saale. Und dann gibt es die Aussage einer Frau, bei der Polizei hat sie ausgesagt, dass sie eine Weinflasche auf einen schwimmenden Kubaner geworfen hatte und dieser Wurf hätte Wirkung gezeigt.
Von der Saalebrücke aus werfen Disco-Besucher Ziegel, Steine und Weinflaschen auf die Fliehenden im Wasser. Sie treffen zwei junge Männer, Delfin Guerra und Raúl García Parret. Die beiden sterben. Ein paar Tage später werden ihre Leichen im Fluss geborgen und zu ihren Familien nach Kuba überführt. An diesem Fall zeigt sich, wie schwierig die Aufklärung nach 40 Jahren ist. 2016 rollte die Staatsanwaltschaft Halle auf Antrag der Familien die Todesfälle von Delfin Guerra und Raúl García Parret noch einmal auf. Aber sie stellte die Suche nach den Tätern mangels Beweisen ein. Die Familien der Opfer sind enttäuscht darüber, dass die Täter bis heute nicht gefasst sind. Der Tod der beiden jungen Männer beschäftigt aber nicht nur die Justiz, sondern auch noch einige Menschen in Merseburg.
Entschuldigung, kennen Sie sich hier aus? Wissen Sie, ob das hier das Wohnheim der Kubaner war?
Ja.
Das war das?
Ja.
Haben die hier gelebt in den 70er Jahren, oder?
Genau,
80er-Jahren?
Genau. Ja.
Haben Sie hier auch schon gelebt zu der Zeit?
Hier hinten nicht, wir haben weiter vorne gewohnt.
Okay, und?
Da war der ganze Block.
Aber nicht von allen, da waren auch Deutsche drin.
Und wissen Sie, da gab es so irgendwie so Schwierigkeiten mit den Kubanern so in den 70er Jahren, 79?
Wenn Sie das jetzt ansprechen, unten an der Saale. Also meine Tochter, die war da unten, die hat da mit einer verkehrt, mit einer jungen Frau auch.
Ja,
wie und was, ja, Reibereien gab es eigentlich überall.
Ja. Reibereien waren es?
Ja.
Das sind auch zwei Kubaner gestorben?
Ja.
Wissen Sie, wie das passiert ist?
Nee.
Messerstecherei soll es da geben.
Naja, Prügelei und mit Flaschen und was weiß ich.
Ja, es ging mehr um Frauen, wie das so war damals. Der wollte scheinbar die haben und der andere auch die. Ich weiß es nicht. So haben sie es nachher ausgelegt, ja.
Der rassistische Charakter der Tat von Merseburg ist offensichtlich. Aber für manche Bewohnerinnen der Stadt stellt sich der Tod von Delfin Guerra und Raúl García Paret ganz anders dar. Wir sprechen bei unseren Recherchen mit zwei Zeitzeugen, einem Architekten, der damals von der Polizei vernommen wurde, und einer Merseburgerin, die in der Diskothek dabei war. Beide verweigern ein Interview. Ihre Berichte klingen so stereotyp, als hätten sie sich abgesprochen. Kubanische junge Männer hätten die Deutschen angegriffen und ihre Mädchen angebaggert. Die Kubaner haben sich nicht benommen, sagen sie wortgleich. Die Frau schiebt den grausamen Satz hinterher, die Kubaner seien selbst schuld daran, dass die Situation eskaliert ist. Bei einem Todesfall wird bis heute gestritten, ob Fremdenhass dahinter steckt. Er hat eine Debatte über rassistische Gewalt in der DDR ausgelöst, die gerade mit harten Bandagen geführt wird. Manuel Diogo stürzt am 30. Juni 1986 aus einem Zug, der von Berlin nach Dessau fährt. Er wird mitgeschleift und überfahren. Ein Tod unter verdächtigen Umständen, so steht es in den Akten. Ein Landsmann Diogos behauptet, dass Neonazis den jungen Arbeiter absichtlich aus dem Zug gestoßen hätten. Der Historiker Harry Weibel teilt die These vom Neonazimord. Zwei Journalistinnen der Berliner Zeitung haben den Fall nachrecherchiert. Vieles deutet ihrer Meinung nach nicht auf Mord hin, sondern auf einen gewöhnlichen Unfall eines Mannes, der zu viel getrunken hat. Diogo soll selbst aus dem fahrenden Zug gesprungen sein, weil er seine Haltestelle verpasst hat. In ihrem Bericht wird Weibel gar als Lügner bezeichnet. Kritiker werfen dem Wessi Weibel vor, er wittere hinter jeder Prügelei und jedem Unfall in der DDR rassistische Motive. Weibel wehrt sich jetzt. Die Diskussionen um den Tod Manuel Diogos und die Debatte um Weibel machen klar, es geht auch um die Deutungshoheit über die DDR-Vergangenheit. Wie rassistisch war das sozialistische System? Zum ersten Mal findet eine breite öffentliche Auseinandersetzung über rechte Gewalt in der DDR statt. Viele Fälle sind noch nicht aufgeklärt. Es fehlt an Wissen, an Zeitzeugen, die man befragen kann, und oft an aussagekräftigen Akten. Unabhängig vom Fall Manuel Diogo erzählt Giuliano Barz, das ist der Maschinenbauschlosser aus Mosambik, dass Neonazis immer wieder in Zügen DDR-Vertragsarbeiter angreifen. Dokumentiert ist ein Fall, in dem eine Gruppe Neonazis Mitte der 80er Jahre im Zug von Halle nach Berlin Vietnamesen mit brennenden Zigaretten foltert. Auch Bahnhöfe sind gefährliche Orte, zum Beispiel der von Riesa.
Dort gab es einen Bahnhof, wo die hingehen, Bier trinken am Wochenende. Mosambikaner und die deutsche Jugendlich. Tisch war so immer separat. Hier reserviert für Deutsche, hier für Schwarz. So, du kommst, der hat immer geguckt. Die hassen dich. Schlägerei. Die Deutschen kommen mit dem Messer und muss die Polizei kommen. Dann.
Woher kommt die Gewalt gegen Ausländer in der DDR? Einfache Erklärungsmodelle greifen nicht. Doch eklatant ist der Widerspruch zwischen dem Anspruch eines Regimes, das sich selbst per Staatsdoktrin als antifaschistisch und antirassistisch definiert, und der Realität im Lande.
In der Nachkriegszeit bei der Gründung der DDR wurde ja erklärt, dass man nunmehr antifaschistisch sei. Und das beruhte auf einer Ideologie, die sagt, der Faschismus und damit auch der Antisemitismus und Rassismus beruhen auf dem Kapitalismus. Wenn man den Kapitalismus abschafft, dann erübrigt sich auch das andere praktisch von alleine.
Annetta Kahane ist die Tochter jüdischer Widerstandskämpfer. Ihre Eltern überleben das KZ Buchenwald und entscheiden sich für die DDR als die bessere Alternative. Sie sind überzeugte SED-Mitglieder. Auch Annetta Kahane glaubt als junge Frau an das Regime. Sie spioniert für die Stasi Diplomaten und ausländische Studenten aus. Doch als Kahane in Mosambik für hochrangige DDR-Kader aus dem Portugiesischen dolmetscht, ist sie so entsetzt über deren rassistisches Verhalten, dass sie 1982 ihre Stasi-Mitarbeit quittiert. Kahane bescheinigt der SED-Politik antisemitische und rassistische Züge auf höchster Ebene.
Judentum ist eine Religion. Religion ist Opium des Volkes und es ist eigentlich reaktionär. Also da gab es auch einen sehr antisemitischen Grundton in der Ablehnung von jeglicher Entschädigungszahlung an Juden oder irgendeine Art von Wiedergutmachung oder sonst was. Das wurde unter der Rubrik Klassenkampf einfach ganz zynisch weggebügelt.
Dabei geht das SED-Regime in viel höherem Ausmaß als die Bundesrepublik gegen Faschismus vor. Die Ächtung des Nationalsozialismus ist politisches Programm. Bis Mitte der 70er Jahre werden 12.876 Altnazis rechtskräftig verurteilt. Früher als in der Bundesrepublik richtet man in ehemaligen KZs Gedenkstätten ein. Der Platz der 56.000 in Weimar erinnert an die Zahl der Toten in Buchenwald. Das ist einer der großen Widersprüche der SED-Politik. Trotz offizieller Aufarbeitungsrhetorik wird der Nationalsozialismus im Privaten tabuisiert.
Die Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus des Regimes, mit Verfolgung und Mord der Juden, mit dem Holocaust, ist zu keiner Zeit der DDR wirklich zentral gemacht worden. Der Antifaschismus umfasste immer nur den antifaschistischen Widerstandskampf, die Helden des antifaschistischen Widerstandskampfes, die man vornehmlich als Opfer des deutschen Faschismus sah.
Trotz der antifaschistischen Staatsrhetorik darf über die individuelle Schuld in den Familien nicht öffentlich gesprochen werden, weil
die bösen Faschisten, die großen und die ganz schlimmen, die waren alle im Westen und im Osten waren eigentlich nur die Opfer und die Verführten. Und so auf dieser Grundlage konnte man natürlich überhaupt nicht über das Thema sprechen. Persönliche Verantwortung oder kollektiver Verantwortung oder Wiedergutmachung, das waren alles Themen, die komplett tabuisiert waren. Über die hat man einfach nicht gesprochen. Auf diese Weise ist es möglich gewesen, dass sich Antisemitismus und Rassismus, Ungleichwertigkeitsideologien und so weiter nie aufgelöst haben.
Bis 1990 werden mindestens 208 Mal jüdische Gräber oder ganze Friedhöfe geschändet. Jugendliche, die gegen das SED-Regime rebellieren, werden Nazis. So können sie am besten provozieren. In Neustadt, Bezirk Gera, deckt die Volkspolizei 1978 eine neonazistische Schülergruppe auf, die sich Wölflinge nennt. Die Jugendlichen betiteln sich mit Göring, Hitler und Goebbels. In Cottbus agiert eine Wehrsportgruppe, aus der 1989 die von Neonazi Michael Kühnen gegründete Partei Deutsche Alternative hervorgeht. Die 80er Jahre.
Hast du etwas Zeit für mich? Singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont.
Im Westen demonstrieren Jugendliche mit Menschenketten gegen Pershing 2-Raketen. Im Radio läuft Nenas 99 Luftballons. Helmut Kohl ist seit 1982 Bundeskanzler. Im Osten fordern 100.000 Friedensbewegte in Dresden Schwerter zu Pflugscharen.
Wenn es darum geht, Schwerter in Pflugscharen umzuschmieden, dann gilt dies überall in Ost und West.
In diesem Jahrzehnt verändert sich der Rechtsradikalismus in der DDR. Es entsteht eine sichtbare Szene. Skinheads und Neonazis organisieren sich seit Mitte der 80er Jahre und zeigen sich auf den Straßen mit Springerstiefeln, Bomberjacken und Glatze.
In den 80er Jahren verbreiten sich Rassismus und Rechtsradikalismus fraglos und nehmen auch an Bedeutung zu, gerade auch mit Blick auf die Krise, in der sich die DDR befindet. Die Wirtschaftskrise, die Versorgungskrise, nimmt die Unzufriedenheit in der Bevölkerung zu und rechte Gesinnung kann sich in dieser Situation breit machen.
In den 80er Jahren nimmt nicht nur die Zahl rassistischer und antisemitischer Übergriffe zu, sondern auch die Zahl der Vertragsarbeiter. Sie heißen so, weil die DDR-Regierung mit den sozialistischen Bruderländern Verträge abschließt, um Auszubildende und Arbeitskräfte zeitlich befristet ins Land zu holen. 1981 kommen 24.000, im Jahr 1986 über 60.000.
Samora Machel und Erich Honecker setzen ihre Unterschriften unter einen Vertrag über Freundschaft und Zusammenarbeit, eine stabile Grundlage dafür, diese Zusammenarbeit noch weiter zu entwickeln und den gemeinsamen Kampf beider Staaten für Frieden und Sozialismus zu stärken.
Die allermeisten Migranten stammen aus Vietnam, gefolgt von Mosambik, Kuba und Angola. Gesellschaftlich integriert werden sollen sie genauso wenig wie die Gastarbeiter in der Bundesrepublik, sondern eher den Arbeitskräftemangel im Land ausgleichen. 1978 studiert Wuti Hoang Ha an der Leipziger Uni Germanistik. Sie ist begeistert von dem internationalen Flair in der Stadt. Sie kehrt nach dem Studium zurück nach Vietnam und reist 1987 zum zweiten Mal in die DDR.
Das Studium war sehr gut. Da habe ich auch gespürt, das ist so eine Art wie Internationalismus, Solidarität und so. Ich habe wenig mitbekommen von der negativen Seite. Als ich aber als Dolmetscherin zum zweiten Mal gekommen mit den Vertragsarbeiten, da habe ich sofort gespürt, das war anders. Das war auch strenge Kontrolle im Wohnheim. Man lebte zusammen in einem Wohnheim pro Person 5 Quadratmeter und fast keine Privatsphäre.
Wuti Hoang Ha, kurz Frau Ha, wie sie sich selber nennt, arbeitet als Dolmetscherin in einer Schuhfabrik, 30 Kilometer entfernt von Magdeburg. 1987 ist Frau H. schockiert über den Rassismus gegenüber ihren Landsleuten. Fidschis nennen sie die Leute auf der Straße.
Viele von meinen Landsleuten waren damals unter Beschimpfungen und Beleidigungen, die konnten aber nicht abwehren, weil sie dann die Sprache nicht konnten.
Es gibt im Land zugleich einen institutionellen Rassismus. Das bedeutet, die Regierung selbst benachteiligt systematisch Menschen mit Migrationshintergrund. Und das, obwohl sie sich offiziell Völkerfreundschaft und Internationalismus auf die Fahnen schreibt. Vertragsarbeiter dürfen weder ihren Arbeitsplatz noch ihren Wohnort selber wählen. Arbeitskräfte aus Vietnam oder Mosambik werden schlechter bezahlt als deutsche Kolleginnen und Kollegen. Jone Munjunga kommt im August 1987 aus Angola nach Eberswalde. Er hat Finanzkaufmann gelernt und will sich eigentlich weiterqualifizieren. Aber die DDR-Regierung schickt ihn als Zerleger in das Schlacht- und Vorbereitungskombinat Eberswalde. Munjunga muss Schweine schlachten.
Das war eine große Betriebe mit 3000 Arbeitnehmern. Und von Ausländern war polnische Kollegen war dort und der Angolaner. Unsere Arbeit war gleich. Plus, die Verdienung war sehr schlecht für uns. Wir haben wirklich ganz, ganz, ganz wenig verdient als Deutsche oder die polnischen Kollegen. Dann haben wir so gefragt, warum. Und die sagen das ja, weil ihr sind hier gekommen, um zu lernen. Und wenn jemand lernt, also da verdient man auch nicht so viel Geld. Ja, aber da muss man auch in die Schule gehen und lernen. Wir haben so gesehen, nein, das klingt so wie eine moderne Sklaverei.
Einerseits feiert die Belegschaft in den Betrieben gemeinsam mit den ausländischen Kollegen die nationalen Feiertage. Andererseits äußern sich Kollegen am Band oder in der Fabrikhalle ungeniert rassistisch. Der Elektriker Erwin Weber aus Erfurt hat das in seiner Produktionsgenossenschaft selbst erlebt. Heute ist er 75 Jahre alt. Er kann sich noch gut an die Vertragsarbeiter aus Angola erinnern. Ressentiments sind zu der Zeit für ihn nichts Ungewöhnliches. Die Vorurteile der deutschen Belegschaft reichen bis hin zum Rassismus.
Das waren Schwarze, ja, ganz Schwarze. Das waren für uns Exoten. Es gab schon immer welche, die beschimpft haben mit Briketts, Kohle, Braunkohle und sowas. Aber ich habe nichts gegen die gehabt. Ich weiß nur, dass, weil sie eben Moslems waren, dass sie während der Arbeitszeit ab und zu mal nach Mekka und dann eine Stunde konnte man sie nicht ansprechen. Da waren sie in ihrer Gebete. Und das hat unseren Leuten auch nicht so gefallen. Aber als Leistung hat ja da gelitten drunter. Ich habe nichts gegen fremdländische Menschen, wenn sie sich benehmen.
Die Bevölkerung führt eine Neiddebatte. Vertragsarbeiter werden in Neubaugebieten am Stadtrand untergebracht, für die Einheimische sich jahrelang bewerben müssen. Ende der 80er Jahre leidet die DDR an einem Devisenmangel, der dazu führt, dass die Waren knapp werden. Der Frust vieler Menschen über das Versagen des Regimes entlädt sich an den Schwächsten. Verkäuferinnen verstecken Jeans oder Zucker unter dem Ladentisch, sobald Migranten das Geschäft betreten.
Wenn die Verkäuferinnen sahen, dass wir reinkamen, hatten die sofort schon gesagt, gibt kein Waren für euch. So, verstehen Sie? Das war sehr schlimm. Und dann hatten die Kunden geschimpft, da hat die Verkäuferin geschimpft, ja, auf uns. Die hatten immer gesagt, kauft ihr uns alles weg.
Rechtsradikale Gruppen haben Mitte der 80er Jahre Zulauf. Der Filmemacher und Friedensaktivist Konrad Weiß recherchiert schon damals zur neofaschistischen Subkultur in der DDR. Er geht davon aus, dass es 1987 an den Berufsschulen 2 bis 3 Rechtsradikale pro Klasse gibt und etwa 1000 in faschistischen Gruppen organisierte Jugendliche. Manche Rechtsradikale stammen aus guten, sogar linientreuen Familien. Bernd Wagner war in der DDR Kriminalpolizist. Seit den 80er Jahren vernimmt er immer wieder Neonazis und Rechtsradikale.
Der Begriff selber wurde wie der Teufel das Weihwasser vermieden, weil es durfte ja keinen Faschismus in der DDR geben. Das wurde dann verniedlicht in Gestalt solcher Begrifflichkeit wie Raudis, Körperverletzung. Also man hat strafrechtliche Begriffe genommen, um das politische Wesen des Phänomens zu verdecken. Die Gewalt ging dominant von jungen Menschen aus. Sie selber haben sich ja eher als Fisch im Wasser gefühlt. Sie fanden sich gar nicht als Exoten. Erstaunlicherweise waren ja auch die Strafverfahren von diesem Phänomen geprägt, dass sich gerade Rechtsradikale, junge Straftäter immer wieder in ihren Arbeitsbereichen ja als besonders wertvolle Mitglieder der Kollektive erwiesen haben.
Seit etwa 1983 sind Neonazis in der DDR in Kleingruppen von 10 bis 14 Mann organisiert. Sie vernetzen sich untereinander. Sie sind in allen größeren, aber auch kleineren Städten bis hin zu Dörfern in der DDR präsent. Man sieht sie bei Fußballspielen gemeinsam mit Hooligans. Oder sie machen Randale auf Volksfesten. ...1987, Berlin. Junge Leute sitzen auf Treppenstufen und Emporen der Zionskirche und hören der Musik zu. Einige rauchen, manche trinken Bier. Es sind Punks da, aber auch jugendliche Friedensbewegte. Menschen, die sich gegen das SED-Regime auflehnen, aber auch gegen rechte Gewalt. Eingeladen hat der Arbeitskreis Kirche von unten zu diesem nicht angemeldeten Konzert zweier Bands. Die Ostband, die Firma, spielt Seite an Seite mit der Westband Element of Crime. I saw you with a gun last night. Did you wanna shoot? There is no one to hate. There is no one to adore. There's no God anymore. Das Konzert ist gerade vorbei und die Besucher drängen zum Ausgang. Da stürmen 30 rechte Skinheads in die Kirche.
Mit Einzel- und Sprechchorrufen wie Skinheads Power, Deutschland sowie Faustschlägen, Fußtritten und Ellbogenstößen gingen sie gegen die Veranstaltungsbesucher vor, die zu diesem Zeitpunkt die Zionskirche verließen. Andere Skinheads drangen mit Ausrufen wie Sieg Heil, Judensäue, Kommunistenschwein, Juden raus in die Kirche ein.
Um kurz nach 10 rufen zwei Nachbarn bei der Polizei an. Es stehen noch mehrere Mannschaftswagen in den umgebenden Straßen, aber die Beamten greifen nicht ein. Ab 17 Uhr heizen sich 80 Berliner Neonazis auf einer Geburtstagsparty im Tanzcafé Sputnik richtig auf. Ein Teil fährt zur Zionskirche. Man will Punks aufmischen. Flaschen fliegen durch die Luft. Ein junger Mann zieht sich schwere Schnittverletzungen im Gesicht zu. So steht es in der Stasi-Akte der Hauptabteilung 20 vom 9.11.1987. Die Neonazis verprügeln auch Konzertbesucher an der Straßenbahnhaltestelle, treten sie mit Springerstiefeln, einer bekommt einen Faustschlag, der ihm das Nasenbein bricht. Die Ermittler nennen keine Zahlen, wie viele Verletzte es sind, aber einige müssen ins Krankenhaus. Die Verantwortlichen versuchen den Angriff der Neonazis zunächst zu vertuschen. Sie wecken den Anschein, als handle es sich bloß um ein Phänomen von Jugendkultur.
Entgegen den Meldungen westlicher Medien werden wir nicht von einer Auseinandersetzung zwischen Banden von Skinheads und Punkern ausgehen, sondern von rowdyhaften Ausschreitungen Jungerwachsener gegen andere Bürger.
Aber der Skandal lässt sich nicht so einfach herunterspielen. Westmedien berichten ausführlich über den Angriff auf die Zionskirche. Die Bundesregierung übt Druck auf die Honecker-Regierung aus, den Fall aufzuklären. Schließlich sind ja auch westdeutsche Opfer darunter. Auch der Protest in der DDR selbst wird lauter. Mehrere Konzertbesucher beschweren sich, dass die Polizei ihnen nicht geholfen hat. Die Regierung kann nicht länger leugnen, dass es in der DDR gefährliche Rechtsextreme gibt.
Das leitete dann auch in der DDR-Gesellschaft und auch in der Politik ein Umdenken ein, insofern als man begriff, dass das Phänomen ein hausgemachtes war.
Die Honecker-Regierung will es nun genau wissen. Welche rechten Gruppierungen gibt es in der DDR? Wie ticken sie? Sie gibt 1988 bei Soziologen der Humboldt-Universität die Studie zur territorialen Ausbreitung von Skinheads und ähnlichen Gruppierungen in der DDR in Auftrag. 10-15% der Jugendlichen sympathisieren mit dem Neonazismus. Die Verantwortlichen erkennen klar, dass sie ein rechtsradikales Problem im Land haben. Aber sie reagieren hilflos. Sie empfehlen eine verstärkte politische Ansprache an die Jugend. Neonazis wandern jetzt häufiger in den Knast. Dort tauschen sie sich aus und radikalisieren sich teilweise sogar. Das Gefängnis bezeichnen Neonazis gern als ihre Akademie. Oberstleutnant Bernd Wagner erhält 1988 den Auftrag, ein Konzept zu entwickeln, wie man Rechtsradikale wirksam bekämpft, und wird noch kurz vor der Wende kaltgestellt.
Die DDR-Führung musste darauf reagieren. Deswegen hat man dann ab 88 ja eine Arbeitsgruppe eingesetzt, der ich dann vorstehen sollte. Und die sollte ja dann neue Strategien entwerfen, die man dann verworfen hat. Hätte man unseren Vorschlägen gefolgt, um das mal auf den Punkt zu bringen, hätte man die Tür aufmachen müssen zu einer Art Demokratisierung.
Wagner findet es nutzlos, Neonazis einfach wegzusperren. Er fordert stattdessen Resozialisierungsmaßnahmen und eine öffentliche Debatte über das Thema Rechtsradikalismus in der DDR. Im Juli 1989 verliert der Oberstleutnant seinen Job.
Heute haben wir uns dazu entschlossen, eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen.
Ein halbes Jahr später, am 9.11.1989, fällt die Mauer. Für die Vertragsarbeiter stellt sich die Frage, bleiben oder zurück in die Herkunftsländer. Giuliano Barz.
Ja, deswegen war gefragt, 89. Wer will bleiben? Antrag hier. Wer will nach Hause? Flugticket kostenlos. Aber der alleine bleibt hier, muss alleine schaffen. Sein Leben. Keiner, der hilft. Ich persönlich mit den anderen Kollegen. Wir überlegen, 10 Jahre Mosambik weg. Man muss von vorn anfangen wieder. Ach, lass mal die Geschichte. Bleiben wir, schaffen wir.
Auch Frau H., die Dolmetscherin der Vietnamesen in Magdeburg, und Jone Munjunga, der in einem Schlachtbetrieb in Eberswalde arbeitet, bleiben. Die meisten Vertragsarbeiter kehren aber zur Zeit der Wende zurück, denn sie verlieren ihre Jobs und ihren Platz im Wohnheim.
Die meisten Vietnamesen wurden sofort gekündigt. Wir hatten alle im Juni 1990 die Kündigung bekommen. Alle Vietnamesischen in diesem Schuhfabrik.
90er Jahre war, das ist ein Krieg. Man hat gehört, jeden Tag in großen Städten wie Dresden, Halle, Rostock und so weiter, Ausländer raus, Deutschland für Deutsch und Ausländer raus.
Jugendliche dieser Nazi, Rechtsradikale, wenn die merken, in dieser Wohnung hier wohnen eine Ausländer, erste Stock unten, die hatte manchmal Bierflasche, Benzin reingemacht, Papiere, und die sagte, Deutschland, Ausländer raus. Die hätte bumm in Wohnung geschmissen. Ja, ich habe Auge gesehen.
Viele Ostdeutsche verlieren ihre Jobs, weil die volkseigenen Betriebe abgewickelt werden. Sie machen die Vertragsarbeiter zu Sündenböcken, weil die ihnen angeblich die Arbeit wegnehmen. In vielen Orten herrscht eine völkische Stimmung. Ab Mitte September bis zum 2. Oktober belagern Skinheads, aber auch ganz normale Magdeburger Tag für Tag das Wohnheim von Vietnamesen, die dort in einem Textilkombinat arbeiten.
Es gibt irgendwie keine Hemmung mehr. In Magdeburg, wo 500 vietnamesische Vertragsarbeiter lebten, in Olvenstedt, es gab so in den, so schon Ende September und Anfang Oktober 1990, wurde das Wohnheim bezwingt von Rechtsradikalen und normalen Menschen auch. Die haben dann immer geklatscht und dann laut geschrien, Ausländer raus. Und wir hatten alle Angst gehabt. Ein, zwei Wochen lang wurde das Wohnheim bezwingt, also richtig umgelagert von Rechtsradikalen, also die Glatzen, also Jugendlichen mit Glatzenköpfen. Die standen dann vor dem Haus und kamen auch noch andere Personen und die haben auch geglatzt. Fast das Bild wie in Rostock.
Frau H. hat die Zeugenaussagen einiger Bewohner aus Magdeburg-Olvenstedt übersetzt. In diesem Fall schützt die Polizei die vietnamesischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Bewaffnete Polizisten wachen im Erdgeschoss und geleiten die Bewohner in die oberen Etagen. Das ist nicht immer so. Am 3. Oktober 1990 schwingen 100.000 Menschen schwarz-rot-goldene Fahnen unter dem Brandenburger Tor. Ein Feuerwerk erhellt den Nachthimmel, Sektkorken knallen. Und die Menschen jubeln auf der Straße. Um Mitternacht wird vor dem Reichstag die deutsche Flagge gehisst. Die rechtsradikale Szene in der DDR feiert die deutsch-deutsche Vereinigung auf ihre Weise. Schon im Vorfeld kündigen Rechtsradikale für die Nacht vom 2. auf den 3. Oktober Angriffe auf Linke und Ausländer an und laden dazu Gleichgesinnte aus der Bundesrepublik ein. Die Polizei greift manchmal ein, sehr oft aber auch nicht. In Hoyerswerda attackieren 50 Neonazis ein Wohnheim mosambikanischer Vertragsarbeiter. In Eisenach belagern thüringische und hessische Neonazis gemeinsam ein weiteres Wohnheim. In Zerbst zünden 200 Neonazis ein von Linken besetztes Haus an. 1000 Neonazis und Rechtsradikale in mindestens 14 Städten machen in dieser einen Nacht bei den Angriffen mit. So schätzt die Ostdeutsche Antirassismus-Initiative 2. Oktober 90. Kaum beachtet von Politik und Medien. Um Mitternacht ertönen landauf, landab die Kirchenglocken. Sie läuten nicht nur die neue Bundesrepublik ein, sondern auch die sogenannten Baseballschlägerjahre. Jene Jahre rechtsradikaler Gewalt, in denen die DDR nicht mehr existierte, die Bundesrepublik aber noch nicht angekommen war. Die Geschichte des Rechtsradikalismus in der DDR ist eine Geschichte des politischen Versagens, der ideologischen Verblendung, aber auch der systematischen Verharmlosung rechten Terrors durch die Verantwortlichen. Auf dem rechten Auge blind sind nicht nur Ermittler, Staatsanwälte und Politiker in der Bundesrepublik, sondern auch in der DDR. Nach der Wende nutzen Neonazis aus Ost und West den nahezu rechtsfreien Raum und die rassistische Stimmung in Teilen der Bevölkerung für ihr völkisches Projekt im Osten. Die Opfer werden oft nicht geschützt. Die Täter kommen in der Regel mit geringen Strafen davon. Der Westen schaut zu. Ist der Rechtsradikalismus nach der Wende ein Erbe aus DDR-Zeiten? Oder gibt es 1990 einen Bruch? Bis heute wird darüber gestritten.
So eine ganz einfache Kontinuitätslinie würden wir nicht ziehen. Das muss man, glaube ich, sehr gründlich voneinander scheiden, auch wenn es sicherlich Kontinuitätslinien gibt.
Das ist komplette Kontinuität. Die Frage ist immer, wie werden Kontinuitäten unterbrochen oder aufgebrochen, sodass sie dann sich auch in was anderes verwandeln können. Und die Tatsache, dass man nach der Wende so lange ignoriert hat, wie Ostdeutschland tickt und dass das eine postnationalsozialistische Gesellschaft gewesen ist und dass man auch da was aufarbeiten muss. Alle diese Sachen sind nie aufgegriffen worden.
Thank you. Giuliano Barz heiratet nach der Wende seine Frau Britta. Er schult um zum Maurer, zieht mit ihr zurück nach Suhl und will im Osten mit ihr glücklich werden. Doch 1992 schlagen ihn Neonazis nach einem Kneipenbesuch brutal zusammen. 1997 wird er auf einem Volksfest vor den Augen der Festgäste ein zweites Mal krankenhausreif geprügelt. Als er den Täter nach dem Gerichtsverfahren eines Tages im Stadtbus trifft, beschließt Giuliano Barz, den Osten zu verlassen. Er zieht mit seiner Frau Britta nach München.
Die Jugendliche weiß ich noch, die heißt Ronny. Heißt Ronny, habe ich noch im Kopf, traf nur Geld zahlen. Dafür hätte mir Angst gehabt. Ich denke, nee, lieber, ich gehe weg. Ich gehe nicht mehr im Osten. Ich komme hier in Bayern für immer. Das heißt, ich will nicht mehr im Osten wissen. Sonst bringe ich mich um.
Wu Tihuangha bleibt in Magdeburg. Sie engagiert sich in dem Verein Lamsa gegen Rassismus, damit es so eine Gewalt wie in den 90er Jahren nie wieder gibt. Frau Ha fordert heute, dass die lange verschwiegene Gewalt gegen Ausländer in der DDR endlich aufgearbeitet wird.
Die Wendezeit kam und wir hatten immer wenig Zeit, um nachzuarbeiten. Diese traurigen Erlebnisse, die meisten sind schon nach Hause geflogen und dann für die wenigen, die hier bleiben, keine Arbeit, keine Wohnung und dann dieser Rassismus. Sie können schon vorstellen, wie schwer das war. Die zweite Generation sind schon aufgewachsen. Die meisten haben auch geschafft, so gute Arbeit zu haben. Jetzt kommt langsam dann die Zeit für die erste Generation, dass wir diesen Blick zurückwerfen. Damit man auch besser versteht, was jetzt in Deutschland ist und was besonders in Ostdeutschland passiert, dass man diese DDR-Zeit aufarbeitet.
Rechter Terror in Deutschland. Vier Jahrzehnte rechtsextreme Gewalt. Eine Radio-Feature-Reihe. Folge 5. Die DDR und die Hetzjagd von Erfurt. Von Gabriele Knitsch. Erzählt von Verena Fiebiger. Außerdem sprachen Clemens Nicol und Friedrich Schloffer. Ton und Technik Robin Ault. Regie Ron Schickler. Redaktion Johannes Bertou. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2021.
Das war die letzte Folge von Rechter Terror in Deutschland. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, haben wir noch einen Tipp für Sie. Unser Doku-Hörspiel Saal 101 widmet sich einer der wichtigsten Gerichtsverhandlungen, die je in Deutschland stattgefunden hat, dem NSU-Prozess.
Anmerkung der Berichterstatterin. Zschäpe liest anfangs auf dem PC offensichtlich mit, macht den Eindruck, mit den aufgelisteten Verbrechen nichts zu tun zu haben. 10 Morde, 2 Bombenanschläge, 15 Banküberfälle, Brandstiftung in besonders schwerem Fall.
Saal 101, das große Dokumentarhörspiel über den NSU-Prozess. Jetzt in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.